Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Podcast Healthcare Brain. In unserer heutigen Folge spreche ich, Lennart Elsholz, mit Hans-Christian Seidel. Herr Seidel ist über 25 Jahre lang als Coach und Verhandlungstrainer unterwegs. Er hat langjährige Berufserfahrung als Einkäufer und Führungserfahrung als Einkaufsleiter. Außerdem ist er der Chefredakteur des Informationsdienstes Einkaufsmanager. Herr Seidel kommt selbst nicht aus dem Gesundheitswesen. Er gibt einen breiten Überblick über Markt, Verhandlungstechniken und eben professionellen Einkauf, branchenübergreifend und interkulturell in das Gespräch ein. Und wir haben genau über diese Themen miteinander gesprochen. Wie steht eigentlich der Markt jetzt aktuell da? Nach Corona, innerhalb des Ukraine-Konfliktes, wie entwickeln sich bestimmte Indizes? Und was empfiehlt Hans-Christian Seidel den Einkäufern, unabhängig von welcher Branche, welche Gespräche sind jetzt zu führen, wie sind mit Preiserhöhungen und Monopolisten umzugehen? Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Folge. Hier kommt das Gespräch mit Hans-Christian Seidel. Lieber Herr Seidel, eine Frage vorab, die mich interessieren würde. Aus Ihrer Erfahrung heraus, würden Sie sagen, Sie verhandeln lieber mit Monopolisten oder eher lieber mit austauschbaren Vorlieferanten? Was macht mehr Spaß?
Ich könnte es nur mit einem sowohl als auch beantworten. Bei Monopolisten muss man natürlich mehr kämpfen. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist geringer. Aber ich kann da jetzt keine Priorität erkennen. Man trainiert besser, wenn man mit Monopolisten entsprechend verhandelt, muss aber natürlich eine gewisse Frustrationstoleranz aufbauen, wenn der Lieferant einfach unnachgiebig bleibt.
Sehr gut, dann kommen wir doch später im Verlauf nochmal dazu, worauf es besonders ankommt, wenn man mit Monopolisten verhandelt. Was mich interessiert, wir sind ja beide Einkäufer. Ich persönlich verhandle im Privaten nicht so gerne. Wie geht Ihnen das? Sind Sie ein Verhandler nur auf der Arbeit oder sind Sie auch, feilschen Sie auch im Privaten zum Beispiel um den Anzugpreis oder anderes?
Nein, gar nicht. Das lasse ich am besten an andere Leute machen, weil ähnlich wie der Techniker habe ich dann zu diesem Produkt einen emotionalen Bezug, wie das kleine Kind das sogenannte haben will. Mhm. Und ich bin privat nicht der beste Verhandler. Dienstlich gesehen, so wie andere Leute sagen, war ich wohl knallhart und nicht ganz unerfolgreich, aber privat sieht es ganz anders aus. Ich würde weder im Restaurant noch beim Anzugskauf entsprechend nachverhandeln, weil ich einfach Angst habe, der Verkäufer gibt mir es dann nicht.
Genau, und dann, ja, das also geht mir tatsächlich ähnlich, ja. Tue ich mich auch eher schwer mit und ist auch meistens, muss ich sagen, wenn ich es gemacht habe, nicht so erfolgreich, weshalb ich es dann irgendwann auch gelassen habe. Genau. Was braucht denn so die Einkaufsorganisation der Zukunft aus Ihrer Sicht? Sind das die, sag ich mal in Anführungszeichen, harten Hunde oder eher die wendigen Youngster?
Ja, wenn Sie mich so fragen, schon die wendigen, aber auch harten Youngster. Man hört ja viel auf Augenhöhe verhandeln und konsensorientiert. Aber ich kann Ihnen eins aus meiner Erfahrung sagen und aus den weiter bestehenden Eindrücken. Derjenige, der den Kompromiss ansteuert, in der Regel dient es dem Verkäufer. So wie ein Verkäufer merkt, der Einkauf geht in den Kompromissmodus, tut er auch sehr kompromissorientiert, ob man am Ende des Tages dann ein besseres Ergebnis hat, mitnichten.
Das heißt, man sollte schon auf der anderen Seite, würden Sie sagen, versuchen die, würde das bedeuten, man sucht nicht den Kompromiss oder würde man eher die, sag ich mal, die härtere Position anders verteidigen?
Am Schluss kann man schon in den Einigungsmodus gehen, aber ich würde immer empfehlen, erstmal versuchen, das Optimum herauszuholen. Das heißt natürlich nicht schreien oder spucken oder sonst irgendwas, sondern schon ordentlich mit Respekt sprechen, aber auf seinen eindeutigen Forderungen erstmal verharren und durchaus einige Taktiken anzuwenden.
Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zu diesen Taktiken. Sie sind ja Chefredakteur des Informationsdienstes Einkaufsmanager und langjähriger Coach und Trainer für Verhandlungstrainings auch im internationalen Kontext.
Und auch Einkaufsleiter.
Genau. Okay.
War ja 25 Jahre lang Einkaufsleiter von verschiedenen Firmen, verschiedener Größenordnungen, auch verschiedener Branchen.
Und wie kam der, dann frage ich doch da nochmal nach, wie kam der Switch von der Einkaufsleitung in einen Modus, dass Sie lieber Einkaufsleitungen und strategische Einkäufer coachen in Verhandlungen? Wie ist das entstanden?
Ich glaube, seit meinem Studium hat so ein intrinsischer Wunsch, ein Verlangen in mir geschlummert, dass ich irgendwann selbstständig werden möchte. Jetzt bin ich nicht der Techniker, das heißt, ich kann kein Produkt entwickeln und kann dann Maschinen oder Teile produzieren. Mit BWL bleibt dann am Schluss letztlich nur in den Dienstleistungsbereich zu gehen. Und ich habe mir dann irgendwann Mitte 40, nach reichhaltiger Erfahrung, zur damaligen Bestützung meines letzten Arbeitsgebers gesagt, ich kündige, ich werde ab morgen selbstständig. Und es lief auch dann relativ schnell an.
Was macht mehr Spaß, Leute in Verhandlungen zu coachen oder selber Verhandlungen zu führen?
Ich führe ja noch als Ghost Negotiator auch weiterhin Verhandlungen oder auch aktiv, wo ich mich zwar ein bisschen im Hintergrund aufhalte, aber ganz bin ich ja aus dem Prozess nicht raus. Aber ich muss sagen, die Selbstständigkeit war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich könnte mir keinen schöneren Beruf vorstellen als Verhandlungstrainer oder Seminarleiter und Chefredakteur zu sein, weil die beiden Tätigkeiten sind ja auch eine sehr fruchtbare Symbiose.
Sehr schön. Jetzt würde mich interessieren, wir sind ja gerade aktuell in einer Situation, wo wir mit Rohstoffpreisen zu kämpfen haben. Es gibt Lieferanten, die aufgrund von Inflation oder aus unterschiedlichsten Gründen versuchen, Preiserhöhungen durchzuführen. Wie sehen Sie denn so aktuell so den State of the Mind und was denken Sie denn so, was würden Sie so jetzt aktuell, wenn Sie in Verhandlungstrainings sind, den Einkaufsleitungen empfehlen, um mit diesen besonderen Zeiten umzugehen?
Also jedes Verhandlungstraining und auch wenn ich Einkaufsleiter wäre, wird es erstmal dahingehend, ich schaue mir die Preishistorie an. Das heißt, wie ist seit dem berühmten Jahr 2020 oder 2021, wie haben sich die Preise entwickelt? Die Einkaufsabteilungen stellen dann fest, die Preise sind ja seit 2019 etwa um 30, 40, 50, in einigen Fällen sogar um 100% gestiegen.
Ja.
Das heißt, da kam ordentlich was auf die Preise drauf. Wenn man sich aber jetzt Ende 2022 beobachtet hat, dass die Rohstoffpreise, Packmittelpreise, Energie- und Frachtpreise doch nach und nach massiv gesunken sind, dass wir auch zum Glück kein Corona mehr haben, auf Deutsch, dass viele der damaligen Gründe für Erhöhung heute nicht mehr bestehen, haben die Verkäufer in der Zwischenzeit eine ganz schöne Summe in der Kalkulation stecken, die aber nicht mehr berechtfertigt ist. Das heißt, die erste Reaktion von Einkäufern soll nach der Betrachtung der Preishistorie sein, aufgrund dieser Kostensenkung. Viele Preise, erhöhte Preise, die heute noch haben, stammen noch aus der Peakzeit, wo dieser schlimme Krieg in der Ukraine dann begann, also total erhöht. Und das ist erstmal die Aufgabe der Einkäufer, das rauszufiltern. Und auch angesichts der sinkenden Preise massiv nachzufordern.
Und wenn ich meine Preishistorie nochmal analysiert habe und ich sehe eben diese Preissteigerung, wie ist dann Ihre Empfehlung, wie die Einkaufsleitung, Einkaufsexperten vorgehen sollen? Schreibt man seine Hauptsupplier an mit einem Anschreiben, stellt man die ein? Hätten Sie da so ein Vorgehen, wie man das machen sollte?
Es muss immer eine Teamentscheidung sein zwischen Einkaufsleitung und Einkäufer oder Kategoriemanager. Man filtert es raus, dann entscheidet man gemeinsam, den Lieferanten zu kontaktieren. Dem Lieferanten sollte man in der Agenda dann auch nennen, um was es begeht, sodass man auch ein konstruktives Gespräch führen kann und der Lieferant nicht sich überrascht erstmal wieder zurückzieht. Und dann würde ich 4 oder 5 aussagefähige Folien machen, indem ich die Preishistorie aufzeige, wie sie sich entwickelt hat. Ich würde dann die betroffenen Rohstoffe, Packmittel, Energie und Frachtkosten auch nur zeigen, wie da die Preissenkungen sich abgespielt haben. Und dann würde ich eine ganz klare Forderung stellen. Im Schnitt Pi mal Daumen, die Hälfte der Erhöhung würde ich als Forderung platzieren.
Okay, die Hälfte der Erhöhung, wenn man quasi retrospektiv guckt,
Ja. Weil wir einfach das Preisniveau von 2017, 2018, muss man auch ehrlicherweise sagen, nicht mehr bekommen. Aber die Hälfte Nachforderung würde ich tun.
Sie analysieren ja in regelmäßigen Abständen dann auch in dem Einkaufsmanager, den ich sehr empfehlen kann, regelmäßig zu lesen als Einkaufsexpert. Auch die Marktentwicklung können Sie so, wir zeichnen jetzt im Februar 2024 auf, mal so aus Ihrer Sicht aktuell den Markt so ein bisschen skizzieren, wenn das so auf so einer Metaebene möglich ist. Wo stehen wir gerade aktuell, was die Kostenentwicklung angeht?
Wir haben ein mittleres Preisniveau momentan. Also ich würde nicht sagen niedrig wie 2017, wir haben ein mittleres am Preisniveau, was im Jahre 2023 relativ stabil geblieben ist. Bei den Rohstoffen wird es sicherlich begünstigt, das mittlere Preisniveau, dass die Nachfrage nach Rohstoffen durch die Rezession in China sich etwas bescheiden verhält. Würde China wieder mehr Metalle nachfragen, würden auch da die Preise wieder nach oben gehen. Auch sind momentan die geopolitischen Ereignisse schlimm genug, aber haben nicht die Intensität, dass sie derzeit auf die Preise negativ einwirken. Ich meine, wenn man sich jetzt mal den Konflikt am Roten Meer anschaut, wo ja viele Importeure die Preise wieder erhöhen wollen. Ich meine, irgendwann waren die Preise mal bei über 12.000 US-Dollar pro 40-Fuß-Container. Dann waren sie, ja, bevor das losging im Roten Meer oder der Israel-Hamas-Konflikt, waren die Preise bei etwa 1.400 US-Dollar pro 40-Fuß-Container. Wo haben denn die Importeure die Preise damals gesenkt? Gar nicht. Jetzt ist es wieder angestiegen, ich glaube auf über 3.000 US-Dollar pro 40-Fuß-Container. Jetzt kommen die ersten Erhöhungen. Ich meine, da müssen auch Einkäufer entsprechend härter dagegen vorgehen, die Preise so betrachten und dem Verkäufer auch ganz klar vor Augen führen, du kommst immer nur, wenn sich was tut. Das Gleiche, Sie haben es vorhin angesprochen, viele Verkäufer sind ja sehr kreativ. Jetzt möchten sie die Preise wegen der Inflation anpassen. Das ist ein Denkfehler. Erstens ist die Inflation ja durch die Zinspolitik wieder zurückgegangen, etwas zum Glück. Und die ganzen Preiserhöhungen wurden ja auch durch inflatorische Tendenzen bereits bezahlt. Man kann doch jetzt als Einkäufer nicht akzeptieren, dass man jetzt nochmal in einer separaten Summe die Inflation bezahlt. Das geht ja überhaupt nicht.
Ja, da würde mich nochmal genau dieser Punkt interessieren, wenn wir da nochmal ein bisschen tiefer abtauchen würden. Man kennt ja diese Forderung zum Beispiel, die Rohstoffpreise, die sind jetzt um 10% haben sich erhöht und aufgrund dessen müssen wir jetzt eine Preissteigerung von 10% weitergeben. Und das ist ja so der klassische Denkfehler, als würde jetzt das Produkt konstant nur aus Rohstoffen bestehen und aufgrund dessen kann man jetzt 10% an Preiserhöhung dort argumentieren. Wie empfehlen Sie dort vorzugehen, wenn man zum Beispiel auf der Abnehmer, auf der Einkaufsseite eine Informationsasymmetrie hat, also nicht genau weiß, zum Beispiel aus welchen Bestandteilen das Produkt besteht? Wie hoch ist zum Beispiel der Rohstoffanteil in dem Produkt? Haben Sie da nochmal einen Tipp, wie man vielleicht einfach über den Daumen gepeilt vorgehen kann auf der Einkaufsseite?
Ja, natürlich. Erstmal, es gibt derzeit keine großen Begründungen für Preiserhöhungen. Wenn es dem Verkäufer aber gelingt, eine Preiserhöhung zu artikulieren, empfiehlt sich als ein sehr gutes bewährtes Tool im Einkauf die sogenannte Preisstrukturanalyse. Natürlich ist es von Unternehmen zu Unternehmen verschieden, aber als Grobrichtung kann ich vorgeben, Rohstoffanteil als der höchste Anteil sind etwa 45% der Gesamtkosten. Die Packmittel liegen etwa bei 3%. Die Energiekosten sind im Schnitt bei 4%. Die sind natürlich sehr volatil. Frachtkosten für Inlandsverkehr sind 3-4%. Innereuropäische Transporte liegen da so bei 5-6%. Und die Personalkosten, Lohnkosten liegen so etwa bei 30%. In Bezug auf die Rohstoffe kann man immer die technische Abteilung fragen, hör mal zu, wie hoch ist etwa dieser Anteil von dem Metall im Endprodukt des Lieferanten? Also in eine grobe Richtung kriegt man da schon. Sie brauchen keine Punktlandung, aber Sie werden mit der Preisstrukturanalyse ganz klar sehen, die Forderung des Verkäufers ist viel zu hoch. Wenn man mal auf die Frachtkosten geht, wenn die 3% ausmachen, durch die Maut erhöhen sich die Frachtkosten um 10%. Da kann ich ja nur 10% Erhöhung von 3% rechnen. Dann spreche ich über eine mautbedingte Erhöhung von etwa 0,3% in vielen Fällen. Und auch bei den Rohstoffen, wenn das heißt, die Rohstoffe sind gestiegen. Man muss dann gucken, welcher Rohstoff ist genau geschrieben. Das heißt, diese 45% Rohstoffanteil bedeutet ja alle Rohstoffe. Das wird ja nicht sein, dass alle Rohstoffe dann um den Betrag X sich steigern, sondern muss den betroffenen Rohstoff rausfiltern, welchen Anteil er hat. Und wenn er zum Beispiel einen Anteil von nur 10% hat, dann darf man diese Erhöhung nur mit den 10% berechnen. Da kommt dann natürlich ein wesentlich geringerer Betrag raus. Verkäufer machen das gerne so überschlägig. Verkäufer haben übrigens in den seltensten Fällen Tiefgang in ihrer Kalkulation. Also Verkäufer sind da häufig hoffnungslos verloren. Das heißt, wenn ein Einkäufer da sehr strukturiert mit der Preisstrukturanalyse vorgeht und auch so die Preishistorie nennen kann und auch die Kosten an, die gesunken sind, wird es für den Verkäufer auf der argumentatorischen Schiene äußerst eng und sein Eis, mit dem er sich faktenmäßig befindet, wird immer dünner.
Das heißt, wir haben ja quasi die Preisstrukturanalyse, wo Sie jetzt grobe Werte mal zur Orientierung genannt haben. Die würden wir auch nochmal zur Verfügung stellen für die Hörer. Und dann haben Sie ja quasi gesagt, Rohstoffpreise, beziehungsweise fangen wir nochmal einen Schritt vorher an, Preishistorie. Die hat man ja meistens selbst in seinem ERP-System und kann die nachvollziehen. Wie haben sich die Preise entwickelt? Dann haben wir die Preisstrukturanalyse und dann die Thema Rohstoffentwicklung. Und wie würden Sie dort, haben Sie dort einen Tipp, wo sich Einkäufer gut informieren können. Belastbare Website, manchmal ist es ja ein bisschen schwierig herauszufinden, wie genau entwickelt sich ein bestimmter Rohstoff, den ich jetzt für dieses Produkt, der für dieses Produkt notwendig ist.
Also für Rohstoffe würde ich auf jeden Fall, kann man über Trading Economics, Finanzen.net, bekommt man über die weltweiten größten Rohstoffe börsentäglich sehr gute Auskünfte. Beim Strompreis würde ich den VIK-Index nehmen. Bei den Packmitteln gibt es auch vom Statistischen Bundesamt über die Erzeugerpreise, die einmal monatlich erscheinen, auch sehr wertvolle Informationen.
Sehr gut. Vielen Dank. Das nehmen wir nochmal mit und packen das auch in die Shownotes zu diesem Podcast. Nun ist es ja so, dass eigentlich ja Ihr Credo ist, Preise hoch nein, eigentlich eher Preise runter, oder? Das habe ich jetzt schon ein bisschen so rausgehört.
Ja,
auf jeden Fall. Vom Ansatz her in der aktuellen Zeit. Wie erleben Sie das denn aktuell bei den Einkaufsexperten? Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, ach, wenn keine Preiserhöhung rauskommt, dann ist man irgendwie schon froh.
Richtig, richtig.
Beobachten Sie das auch in den Coachings, die Sie, in den Fahndungstrainings, die Sie führen?
Ja, zu einem sehr hohen Prozentsatz, ja. Das liegt einfach darin begründet, einerseits sind Einkäufer in sehr vollen Projekten wie Lieferkettengesetz, Digitalisierung, Nearshoring beschäftigt. Allerdings diese drei Krisenjahre mit den ganzen multiplen Krisen haben ihre Spuren bei den Einkäufern hinterlassen. Die Verkäufer haben das ausgenutzt mit riesenlangen Horrorszenarien und das hat das Mindset vieler Einkäufer nachteilig beeinflusst. Wie Sie sagen, man ist heute zum Teil immer noch froh, wenn man um eine Preiserhöhung drumherum kommt, während in Wahrheit mit der Preishistorie und den Preisentwicklungen, wie ich es eben nannte, eher massive Preissenkungen erzielbar sind. Aber leider sind viele Einkäufer noch in diesem Mindset empfangen. Die Verkäufer haben das zumindest gemerkt, kommen proaktiv mit Preiserhöhungen, lassen sich dann letztendlich die Preiserhöhungen komplett runterhandeln oder man trifft sich in der Mitte. Und die Verkäufer sind fein raus und die Einkäufer freuen sich, dass sie auch einen Teilerfolg haben. Nicht in allen Fällen, aber in sehr vielen.
Ja. Was kann vielleicht für ein Coaching oder für ein Verhandlungstraining so ein Eckpunkt sein, um so ein bisschen den Einkäufer-Spirit und den Biss wieder zu wecken? Haben Sie da einen guten Tipp oder eine Idee?
Ja, ich würde zum Beispiel in den Firmen entsprechend so eine Verhandlungstaskforce entwickeln, so ein Verhandlungsausschuss, der dann aus dem Einkaufsleiter und verschiedenen Einkäufern besteht, wo man einfach die kommenden oder festgefahrenen aktuellen Verhandlungen durchgeht. Und dass auch die Einkaufsleitung und auch erfahrene Einkäufer, die unerfahrenen, einfach nur bestärken, du darfst Forderungen stellen. Komm, fordere 15% Preisnachlass aufgrund der Preishistorie. Du darfst das. Wenn der Verkäufer aufsteht und geht, dann geht er erstmal, der kommt schon wieder. Wenn wir es letztendlich von emotionalen Auftritt nicht überziehen, kommt der auch zurück. Dass man einfach auch sich intern, mental, ist ja sehr wichtig, Mut zuredet, wir machen das einfach. Das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die man hat.
Ist ja auch eine Form von einem Anker, den man dann setzt.
Ja, genau.
Also man spricht ja ganz anders miteinander, wenn man gesagt hat, also wir denken, dass es angemessen ist, die Preise zu reduzieren, als wenn man wartet, bis jemand kommt und sagt, es ist wieder Zeit, die Preise zu erhöhen.
Genau. Nein, das ist sehr richtig. Ich würde ganz klar ankern, denn es ist ein ungeschriebenes Gesetz, dass derjenige, der seine Forderung zuerst stellt, also seinen Anker klar setzt, dieses Thema wird der Hauptbestandteil des Gesprächs werden. Das heißt, wenn der Verkäufer mit einer Preiserhöhung kommt und ich die erstmal lang abwehre, ist die Preiserhöhung Fokus des Gespräches, nicht aber meine Forderung nach einer Preissenkung. Deswegen sollte ich als Einkäufer, wie Sie vollkommen richtig sagen, meinen Anker von Anfang an setzen.
Um so das ganze Thema vielleicht auch den Spirit im Einkaufsteam wieder zu wecken, was ich für Erfahrungen gemacht habe, ist genau das, was Sie ja auch schon eingangs gesagt haben, also die ganze Diskussion mal zu versachlichen. Und ich finde, über die Rohstoffentwicklung hinaus, um mal zu sagen, wir nehmen ja auch oft Narrative an, weil wir haben wenig Zeit, wir sind in vielen Projekten drin und dann ist im Kopf noch gespeichert, naja, die Rohstoffentwicklung und die Transportkosten, die sind ja immer noch sehr hoch. Und dann gucken wir aber gar nicht mehr regelmäßig rein, nee, das ist ja gar nicht mehr so.
Richtig.
Das finde ich, das ist ja auch noch etwas, was man so über die Medien und so mitbekommt, die Preise explodieren. Aber wo genau und das nochmal zu versachlichen und was wir in unseren Teams auch machen, wir gucken uns auch einfach mal die EBIT-Abschlüsse unserer Supplier an und sehen, gar nicht so schlecht gelaufen.
Im Geschäftsbericht.
Ist das auch ganz so etwas, genau, wo Sie auch mal arbeiten?
Ja, genau. Klar. Ich habe vielen Verkäufern, die geklagt haben, die also ein Lamento-Regelrecht an den Tag gelegt haben, dann grinsend deren Geschäftsbericht gezeigt und gesagt, ja, das Ganze steht ja ein bisschen im Widerspruch zu den Aussagen. Ist mir aber auch schon mal ergangen in meiner aktiven Zeit, wo ich geklagt habe als Einkaufsleiter, hat mir der Verkäufer grinsend unseren...
Geht halt auch andersrum, ne?
Genau, unseren Geschäftsbericht vorgelegt dann so. Das kann natürlich auch passieren dann. Aber das ist part of the game.
Gibt es da draus, das würde mich nochmal interessieren, so Themen, wo Sie sagen, damit tun sich Einkaufsexperten meistens besonders schwer oder auch so ein Learning, wo Sie sagen, das wird meistens vergessen, in Gesprächen noch mit anzubringen oder zu vereinbaren oder wo kann man vielleicht noch mal so ein paar Tipps rausziehen für eine gute Verhandlung?
Ja, generell in dem Zusammenhang diese ganzen vielen Projekte wie Lieferkettengesetz, ESG insgesamt, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, das sind alles wichtige Themen, richtig? Aber sie halten die Einkäufer von ihrer Hauptaufgabe, Preise zu senken oder Preise zu optimieren, ab zur Freude der Verkäufer. Da kommen wir jetzt gleich zum Punkt, der natürlich im Einkauf auch ein Riesenproblem ist. Der Einkauf wurde ja von der Personaldecke im Vergleich zu anderen Abteilungen immer sehr dünn besetzt.
Ja.
Das rächt sich jetzt. Ja. Der Einkauf hat zum Teil ein bescheidenes Employer Branding. Das heißt, diejenigen Fachkräfte, die sich jetzt ausruhen können, gehen wir in den Vertrieb, in den Bereich Finance oder HR oder in den Einkauf, werden sich eventuell für andere Abteilungen entscheiden. Das heißt, neben der Vielzahl an Projekten und der Vielzahl an Verhandlungen, die ich eigentlich führen müsste, kommen jetzt natürlich noch der Fachkräftemangel dazu. Ja. Bei der gleichzeitig kommt auch noch dazu mehr Homeoffice, dann auch natürlich mehr Freizeit, Work-Life-Balance. Und machen wir uns nichts vor, wenn die 4-Tage-Woche kommt, das wird in 1-2 Jahren 4-Tage-Woche so sein, dass am Donnerstag auch schon um 12 Uhr in diesem Land nichts mehr gehen wird. Das heißt, es kommen auch viele weitere Faktoren auf den Einkauf zu, wo der Einkauf gar nicht mehr die Kapazitäten hat, seine Aufgaben in der Tiefe zu tun. Was wir vorhin gerade besprochen haben, in Ruhe eine Preishistorie, um sich mal anzuschauen, mal die Märkte sich anzuschauen, würden viele gerne viel mehr machen, aber aufgrund von Fachkräftemangel, Kollegen sind krank, Urlaubsvertretungen und so weiter. Sie kommen gar nicht dazu, weil sie natürlich zusätzlich in den anderen Projekten, die ich eben nannte, auch noch entsprechend Kapazitäten binden.
Ich glaube, das ist generell branchenübergreifend so ein Symptom, dass Einkauf nicht so attraktiv ist, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Aber
es scheint ja, es ist etwas, was irgendwie zumeist, wie Sie sagen, irgendwie personell nicht so gut ausgestattet ist. Und das eine ist ja die Vorbereitung, was Sie gerade schon gesagt haben, aber was ich auch immer wieder beobachte, ist, dass die Einkäufer dann im Stress auch die versuchen, die Verhandlung abzuschließen, weil vielleicht schon die nächste Verhandlung im Hinterkopf ist, oh je, wie schaffe ich das alles? Und ich muss auch noch die neuen Konditionen einspielen und alles. Und man dann Einsparpotenzial auf der Straße liegen lässt. Insbesondere, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass der Vertrieb auch darauf spekuliert. Also, dass es auch so ein bisschen so Mürbe machen ist, sodass man dann irgendwann sagt, komm, jetzt nehme ich das halt dann an, oder? Ist das was Sie auch beobachten?
Ja. Also die geschickten Verkäufer, ich merke es ja in meinen vielen Coachings, die blocken. Die haben eigentlich keine Chance aufgrund der Datenlage, die wir eben besprochen haben. Aber sie haben ein kleines Schlupfloch, auf Zeit zu spielen. Und das nutzen sie aus, negieren Tatsachen, also taktieren und diskutieren andere Szenarien, dass die Preise wieder steigen könnten. Aber es sind eben nur Szenarien. Daran reiben sich die Einkäufer auf. Und dieses Zeitspiel zermürbt die Einkäufer. Und irgendwann geben sie es rein zeitbedingt früher auf, weil der Turm an offenen Vorgängen muss ja auch mal irgendwann auch abgearbeitet werden. Und dann macht man früher einen Abschluss, als es entsprechend nötig wäre und für das Ergebnis förderlich.
Ja, sich die Zeit zu nehmen, ne? Das ist manchmal wirklich, glaube ich, ein Thema. Ja. Jetzt brennen wir ja beide für den Einkauf. Was müsste sich denn im Einkauf aus Ihrer Sicht verändern? Sie haben ja einen guten Überblick, branchenübergreifend in viele Einkaufsabteilungen, damit das ein Thema ist, wo man sagt, ich gehe ganz bewusst vielleicht von meiner Karriere her in den Einkauf, hab da großen Spaß dran und gehe nicht in HR, Marketing oder Vertrieb.
Ja. Erstmal muss der Einkauf ein besseres Employer Branding bekommen. Dazu benötigt er natürlich auch entsprechend ein Budget. Eine mittelmäßige Mannschaft in der Bundesliga, ohne einen Namen zu nennen, wird nicht deutscher Meister werden. Das ist einfach so. Man braucht auch einen guten Trainer, das spricht auch den Einkaufsleiter. Es liegt ja nicht nur am Einkauf selbst oder an der vielen Arbeit, die droht, sondern auch, wer ist der Einkaufsleiter? Natürlich müssen moderne Führungskräfte auch am Einkauf Agilität und auch die Ansätze von New Work berücksichtigen. Aber natürlich dürfen Entscheidungen nicht rätedemokratisch gefällt werden im Einkauf, sondern ein Einkaufsleiter soll ein lockeres Klima aufbauen. Die Arbeit muss auch Spaß machen. Ja. Und er ist letztendlich vielleicht ein Primus inter pares, aber er sollte nicht so bossig auftreten. Aber er muss natürlich die New Work-Ansätze oder auch das sogenannte Servant Leadership-Modell auch anwenden. Dass er oft auch seine eigenen Karriereinteressen mal zurückschraubt und schaut, dass sein Laden läuft. Ich sage immer als Führungskraft, ich muss Menschen mögen. Aha. Wenn ich also ein bisschen misanthropisch drauf bin, weiß ich nicht, ob ich da als, oder miesepetrig, weiß ich nicht, ob ich mich als Führungskraft entsprechend empfehle. Ich brauche also Menschenkenntnis und es muss mir Spaß machen, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ihnen auch Steine aus dem Weg zu legen. Ganz aktuell wichtig im Einkauf ist, was ich auch vielen Einkaufsleitern empfehle, nutzen Sie die Babyboomer, solange sie noch da sind.
Okay.
Viele freuen sich auf die Rente und man hört überall, die 2 Jahre bekomme ich auch noch rum. Nein, dieses Wissen muss an die jüngeren Generationen weitergegeben werden. Mhm. Und die Babyboomer, viele sind demotiviert, auch klar, mit den ganzen Digitalisierungsprojekten und auch dieser geänderten Sprache so, die wir hier in Deutschland haben, kommen viele nicht mehr zurecht. Aber man kann sie nutzen als Mentoren der jungen Generation, den Wissensdurst der jüngeren Generation entsprechend auch zu löschen und die Leute auch mehr zu coachen. Da würden alle Babyboomer, die ich kenne, auf jeden Fall mitmachen. Und das muss genutzt werden. Und wenn Babyboomer auch noch 2 Jahre länger arbeiten möchte, muss man das auch letztendlich ermöglichen.
Spannend, haben Sie da so ein Erfolgsrezept, wo Sie vielleicht eine Einkaufsabteilung gesehen haben oder ein Einkaufsteam, was richtig gut funktioniert hat? Ist es dann diese Durchmischung der Generationen gegebenenfalls oder auch unterschiedlicher Fähigkeiten in einem Einkaufsteam, könnte ich mir vorstellen?
Ja. Ich kenne sehr viele Einkaufsabteilungen. Es beobachte ich auch bei meinen Inhouse-Seminaren. Und da, wo also wenig Einkäufer ihre Firma verlassen, hängt mit am Einkaufsleiter, der einfach für ein gesundes, für ein offenes Betriebsklima sorgt. Diese Einkaufsabteilungen weisen kaum Fluktuationen auf, sondern das sind glückliche Menschen, die auch im Team zusammenarbeiten. Teamarbeit im Einkauf heißt auch, man unterstützt sich gegenseitig in Verhandlungen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein eher empathischer Typ bin, empfehle ich mich ja eher für die Rolle des Good Guys in einer Verhandlung. Jetzt brauche ich aber einen dominanten Assistenten, der mir hilft in der Verhandlung. Und da frage ich eben einen dominanten Kollegen, du, nächste Woche kommt der Lieferant so und so, kannst du mir dabei helfen? Kannst du den Bad Guy entsprechend da mal machen? Das ist für mich Teamarbeit im Einkauf. Und das beobachte ich in den glücklichen, fröhlichen Abteilungen. Und da würde es auch mir Spaß machen, zu arbeiten, muss ich sagen.
Mitzuwirken.
Ja, mitzuwirken, genau.
Ja. Das sind so die Rollen, die man hat. Und beobachten Sie auch, jetzt sind Sie ja schon sehr lange, begleiten Sie unterschiedlichste Einkaufsabteilungen über die Zeit, dass auch andere Fähigkeiten immer wichtiger werden. Also ich sag mal so das Thema datengetriebener Einkauf, Business Analysten. Man hat ja das Gefühl, gerade auf der Vertrieblerseite sitzen eigentlich vornehmlich Verhandlungspartner, die noch wenig entscheiden dürfen und viel über datengesteuerte Themen dann entscheiden, Szenarien rechnen. Wie sehen Sie da den Einkauf aufgestellt und was braucht es an neuen Kompetenzen im Einkauf aus Ihrer Sicht?
Richtig. Man spricht ja immer vom sogenannten Allrounder. Nur man muss ja auch bei aller Bescheidenheit, auch Selbstbescheidenheit sagen, alles kann man nicht machen. Das sind andere Abteilungen budgetmäßig wesentlich höher aufgestellt. Das heißt, ich bräuchte in einer größeren Einkaufsabteilung einen Datenanalysten. Das heißt, es ist ein strukturierter Typ, der ist nicht sehr extrovertiert, ein strukturierter Typ, der die ganzen Preishistorien übrigens auch ausarbeitet, der vielleicht sogar Verkäuferprofile erstellt, die also sich mit Daten auskennt, die auch entsprechend ausarbeitet und entsprechend in das betriebsinterne Intranet für die Einkäufer stellt. Man braucht aber auch den Sortimentsexperten, der immer tiefer in seinem Produkt drin ist. Man braucht natürlich auch den Verhandler. Das heißt, man braucht im Einkauf eine Fülle an verschiedenen Tätigkeiten, die eine Person gar nicht mehr abdecken kann. Das heißt, ich glaube immer mehr, dass man weniger die Generalisten braucht, sondern auch mehr die Spezialisten, die dann diesen speziellen Job wesentlich besser machen. Ich als Einkäufer, ich bin mit Sicherheit sehr extrovertiert angesiedelt. Ich könnte mir nicht vorstellen, der beste Datenanalyst zu werden. Das können andere aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur wesentlich besser. Und das belegt auch, eine Einkaufsabteilung muss heterogen besetzt sein.
Ja, finde ich total spannend. Und ich glaube, da sind wir auch wieder ein bisschen bei dem Punkt, was ein gutes Einkaufsteam ausmacht. Weil was ich finde, was man oft beobachtet, ist, es gibt unterschiedliche Typen, sage ich mal, mit unterschiedlichen Stärken. Aber naja, diese Rolle des Fulltime-Verhandler, die ist jetzt halt aktuell gerade besetzt. Und deswegen macht der extrovertierte Fulltime-Verhandler die Datenanalysen. Ja. Und oder der Datenanalyst macht irgendwie Produktthemen, obwohl er sich eigentlich lieber mit den Analysen auseinandersetzen würde. Und ich glaube, auf die Stärken der jeweiligen Personen zu setzen und versuchen, ihnen die Freiräume bestmöglich, klappt natürlich nicht immer, aber die Freiräume bestmöglich zu geben, dass sie das machen, was sie eigentlich richtig gut machen und was sie auch gerne machen. Ich glaube, dann hat man ein richtig gutes Einkaufsteam.
Stärken ausbauen, Schwächen kann man nur bedingt ausbauen. Also ich würde nie ein Excel-Papst werden. Das würde irgendwann auch nicht mein Interesse finden. Und da wird man wahrscheinlich eher so den Laptop aus dem Fenster rausschmeißen, als dass man sich da in die Tiefe von mathematischen Excel-Analysen begibt. Nein, also vollkommen richtig, unterschreibe ich total, eher die Stärken noch ausbauen und dann mehr auch Spezialisten ranlassen.
Sehr gut, jetzt interessiert mich noch, jetzt sitzen ja immer mehr Generationen oder auch dieser Generationenwechsel mit am Verhandlungstisch. Mhm. Beobachten Sie da, dass vielleicht die Generation Y oder die jüngere Generation anders, wir hatten ja gerade schon von den Babyboomern, anders verhandelt und anders an Verhandlungen drangeht? Wie kann man da vielleicht auch einen Mehrwert draus schöpfen, dass da unterschiedliche Generationen am Verhandlungstisch sitzen?
Also teils, teils. Ich kenne ja sehr viele Seminarteilnehmer und Seminarteilnehmerinnen, in den Einkaufsabteilungen, da sehe ich keinen großen Unterschied zum Babyboomer. Also die verhandeln wirklich auch tough, erfolgsorientiert, also die wollen auch so. Also man hört es so raus, also die jüngere Generation ist lascher und die machen nur WhatsApp. Das kann ich auf meinen Einkaufsseminaren gar nicht beobachten. Das sind viele sehr motiviert, die auch Forderungen stellen, die vor allen Dingen auch wissbegierig sind und auch Sachen annehmen. Und das finde ich auch sehr gut. Den Jugendleuten würde ich einfach empfehlen, fragt aktiv die Älteren oder also die Kollegen mittleren Alters einfach an, wie würdest du das machen und so weiter. Und so entsteht auch ein schöner Dialog dann.
Ja, also ich kann das total unterschreiben.
Und sich trauen, das auch zu machen.
Ja. Was ich manchmal, also wir haben ein weit angelegtes Werkstudentenprogramm und da sitzen manchmal 22, 23-Jährige vor mir, die haben ein Selbstbewusstsein und ein Auftreten, was ich phänomenal finde. Und das Einzige, was die, glaube ich, noch machen müssen, ist mit den Ohren offen bleiben, aufsaugen, was so um sie herum an Erfahrung so rumschwirrt. Und sonst finde ich das bemerkenswert, wie zielorientiert und wie fest die schon dann in ihrem Beruf auch schon am Anfang der Karriere stehen.
Doch. Also das beobachte ich auch. Also das, was ich oft in den Medien höre, wie schlecht die jüngere Generation ausgebildet ist und wie motivations- oder bocklos, würde man ja heute auch sagen, ist, kann ich im Einkauf nicht beobachten. Also eher das Gegenteil. Es mag andere Branchen, andere Berufszweige geben, aber das mag ich nicht beurteilen.
Ja, ich glaube, jetzt müssen wir das nur noch schaffen, immer wieder mit Engagement, dass die jungen Leute sich eben auch für das Thema Einkauf interessieren und dann dort auch ihre Karriere auch wirklich sehen. Ne?
Ja, wo ich damals nach meinem Studium, Anfang der 90er, Ende der 80er war ich ja fertig und ich habe mich ja fast gar nicht getraut zu sagen, ich gehe in Einkauf. Viele sagten, ich gehe ins Marketing. Das haben sie auch so schön modern betont oder in Sales gehe ich oder Personalabteilung. Und dann guckten die mich an und sagten, was in Einkauf? sage ich, ich habe das gleiche Gehalt, ich verhandle, ich prüfe Verträge, ich muss mich mit dem Sortiment auskennen, ist genau das Gleiche. Und ich hatte weniger Bewerberkonkurrenz. Ich meine, damals, Anfang der 90er, war es nicht so leicht, einen Job zu bekommen. Also da wurde auf die Noten geachtet, auf den Werdegang, wie lange die Studiendauer war und so weiter.
Ja, und ich glaube, es ist auch, also man hat ja immer so Perioden, wo dann irgendwann die Marketing-Leute die Bestimmenden in der Geschäftsführung sind, dann kommen die Personaler, dann kommen die ITler und jetzt waren es die ganzen, die Tech und Design zusammengebracht hat. Und ich meine, über das, was wir heute super viel sprechen, ob es bei Apple oder bei Elon Musk ist, bei Tesla, ist ja Supply Chain Management. Ja. Und ich glaube, dass Supply Chain Management und Procurement jetzt so seine hoffentlich die Aufmerksamkeit bekommt, auch in der Unternehmensführung und der Geschäftsführung, die es auch bekommen sollte, weil es ist ja ein irre tolles Feld. Man ist super vernetzt als Einkäufer in das Unternehmen, man präsentiert das Unternehmen nach außen, aber irgendwie auch nach innen. Man ist Moderator, aber auch Verhandler.
Richtig,
ich finde das super spannend.
Ja. Nee, das müssen wir auch ganz klar so sehen. Natürlich braucht der Vertrieb, muss Kunden gewinnen, dass auch Einkäufer Produkte einkaufen können. Die Produktion muss auch gut laufen und auch reklamationsfreie Produkte produzieren. Aber der Einkauf verantwortet in vielen Firmen zwischen 55% und 70% der Gesamtkosten. Das unterstreicht einfach die Wichtigkeit des Einkaufes. Und Sie haben es ja auch so gesagt, eben vollkommen richtigerweise, auch die Moderationsfunktion des Einkäufers wird sich steigern. Also es gibt genug moderne Ansätze, die ganz klar in der Praxis zeigen, ein strategischer Einkäufer wird immer mehr gebraucht. Einkäufer und strategischer Einkäufer. Ja.
Jetzt wollte ich abschließend, weil ich das am Anfang gesagt habe, doch nochmal Abschlussfrage fragen. Geben Sie uns doch nochmal oder unseren Hörern nochmal ein paar Tipps, wie man mit Monopolisten verhandelt.
Ja, also erstmal, ich kusche nicht vor einem Monopolisten. Ich muss natürlich in der Gesprächsführung schauen, dass ich es nicht zu arg entsprechend überziehe. Aber auch einem Monopolisten werde ich Forderungen stellen. Ich werde sie nicht so einfach durchbekommen. Ich werde einem Monopolisten auch sagen, wir sitzen am Ende des Tages in einem Boot. Das heißt, ich habe natürlich nicht so viele Möglichkeiten gegenüber einem Monopolisten wie beim Polypolisten, aber ich kann selbstbewusst auftreten. Ich kann auch entsprechend einem Monopolisten sagen, wenn die Konstellation erforderlich ist oder wenn es sie gibt, kann ich ihm sagen, hör zu, wenn, dann muss ich die Preiserhöhung einfach akzeptieren. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Aber wir werden dann neue Projekte und Neuentwicklungen nicht mehr mit dir machen. Oder ich könnte ihm sagen, bei einem anderen Polypol-Produkt werde ich dann entsprechend Mengen abziehen. Also Tipp, ich würde mir immer erstmal analysieren, wie kann ich auch einem Monopolisten so ein bisschen wehtun, dass es sich vielleicht auch ein bisschen bewegt. Im Handel, das klassische Beispiel ist, die starken Markenartikler haben schon Umsatzeinbrüche, weil die großen Handelsgesellschaften dann auf Eigenmarken umgestiegen sind. Also man muss immer gucken, wo habe ich vielleicht eine Möglichkeit, dem Monopolisten sagen, wenn du auf der Preiserhöhung beharrst, dann kann ich dies oder das machen. Oder dass ich versuche, ihn auszuspezifizieren, indem ich in ein oder zwei Jahren auf eine andere Technologie gehe. Also diese Ansätze würde ich einfach mal prüfen. Es wird aber immer Monopolisten geben, die gar nicht entsprechend ersetzt werden können. Und da muss ich einfach sagen, rein mental, man muss als Einkäufer, gut, dass Sie fragen, akzeptieren, dass 10-20% meiner Lieferanten eventuell nicht belehrbar sind. Das muss ich akzeptieren und dann konzentriere ich mich einfach auf die 80 oder 90%, wo was geht.
Genau. Ja, ich glaube, das wäre ja nochmal zusammengefasst zu sagen, sich nicht zu verkämpfen, ne, in eine Richtung.
Genau.
Das beobachte ich auch ganz oft, dass dann, da kommt immer mehr das Gleiche, ohne dass man merkt, dass das eigentlich nichts bringt. Also nochmal zu gucken, kann ich meinen Gestaltungsspielraum nochmal erweitern mit dem Supplier, und wenn es halt eben nicht geht, dann darf man, glaube ich, den Kopf auch nicht hängen lassen und sich lieber mit den Geschäftspartnern beschäftigen, wo dann eben Gestaltungsspielraum gegeben ist.
Und eine Sache auch noch Richtung Monopolist, man muss auch prüfen, ist es wirklich ein Monopol?
Ja.
Und ist es nur ein hausgemachtes Monopol oder ist es ein Monopol auf die Verfügbarkeit von rein deutschen Lieferanten? Aber ich meine, Europa ist der größte Importmarkt. Ist es nicht China oder die USA? Unser größter Export- und Importmarkt, sollte man sich auch mal vor Augen halten, ist Europa. Und da gibt es sehr viele leistungsfähige Lieferanten. Oft merke ich es bei den Einkäufern in Osteuropa, Süd, West- oder Nordeuropa, gibt es vielleicht doch Lieferanten. Und dass man das einfach dann auch mal wagt, so eine Art Nearshoring zu machen. Oder halt auch weiter in Fernost kauft, natürlich beim höheren Risiko. Aber warum nicht? Ich war ein Fan früher von den globalen Lieferketten, die natürlich jetzt durch andere Regierungsformen und ja durch geopolitische Eskalationen so ein bisschen riskanter werden. Leider.
Was wünschen Sie sich so für den Einkauf der Zukunft, für die Einkaufsorganisation? Was sollte funktionieren oder was wäre so die Richtung, wo es hingehen sollte?
Dass der Einkauf härter verhandelt, mental stärker auftritt, dass ihm innerbetrieblich immer mehr Akzeptanz zukommt, dass er auch weiterhin global agieren kann. Das hängt natürlich von den geopolitischen Ereignissen zusammen. Und dass er als Team, wie Sie es so schön gesagt haben vorhin, brennt. Dass man für den Beruf des Einkäufers brennt und dass das ganze Team ein echtes Teambuilding auch in der Praxis realisiert. Ich denke, das sind die wichtigen Ausblicke für die Einkäufer.
Lieber Herr Seidel, dabei wollen wir es belassen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier Gast bei uns im Healthcare Brain Podcast zu sein. Tolle Insights, hat mich sehr gefreut und ich glaube, wir setzen das sicherlich nochmal in einer anderen Podcast-Folge fort.
Vielen
Dank, dass Sie mit dabei waren.
Danke auch an Sie.
Tschüss.
Tschüss.
Das war unser Gespräch mit Hans-Christian Seidel. Wir hoffen sehr, dass euch das Gespräch gefallen hat und dass nutzvolle Insights dabei waren. Wie man merkt, ist Herr Seidel großer Fan von der Preisstrukturanalyse. Und diese Preisstrukturanalyse verdient wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge. Im Krankenhaus, im Klinikeinkauf ist sie nur bedingt einsetzbar, weil viele Informationen fehlen. Dazu aber jetzt noch ein kleines Statement von Kerstin Stachel. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Lieber Herr Seidel, lieber Lennart, ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser gelungenen Podcast-Folge. Ich habe sie gerade durchgehört, ich bin inspiriert und vor allem voll Tatendrang, die Preise neu zu verhandeln. Ich bin allerdings an einer Stelle so kurz ins Stutzen gekommen oder ins Nachdenken und das will ich einfach mal mit euch teilen. Und zwar geht es um die Preisstrukturanalyse. Das sagen Sie, Herr Seidel. Naja, wenn die Informationen zu Rohstoffpreisen fehlen, dann geht man am besten in die Technikabteilung und fragt da mal nach, denn die Leute dort wissen doch sehr gut, wie sich die Weltmarktpreise entwickeln, was Rohstoffe kosten. Da habe ich mich gefragt, naja, im Krankenhaus, da müsste ich ja dann die Ärzte und Ärztinnen fragen, was die Rohstoffe kosten. Und da glaube ich, dass die wenigsten wissen, was die Rohstoffe kosten, wie sich Weltmärkte entwickeln und die meisten werden noch nicht mal genau wissen, aus welchen Materialien die Produkte sind, weil der Markt für Medizinprodukte einfach sehr intransparent ist. Ich glaube, sehr viel intransparenter, als es in anderen Industrien und Branchen üblich ist. Und ich finde die Preisstrukturanalyse trotzdem absolut wertvoll, um fundiert Preisverhandlungen vorzubereiten. Und ich würde auch jedem empfehlen, das zu tun bei hochpreisigen Produkten, oder bei hohen Preisanstiegen. Allerdings macht es vielleicht durchaus Sinn, solche Themen in der Einkaufsgemeinschaft anzugehen. Denn zum einen hat man da deutlich mehr Know-how und zum anderen auch eine andere Marktmacht, sodass man dann vielleicht auch vom Lieferanten ganz andere Informationen bekommt und eine ganz andere Form von Dialog kommt. Also, ich wünsche euch viel Erfolg bei den Preisverhandlungen. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Hören der Folge gehabt wie ich. Freue mich über euer Like. Bis bald. Tschüss.